Heute bei «Apropos» Männerbilder.
Ein richtiger Mann ist für mich jemand, der empathisch aufs Gegenüber eingehen kann.
Es gibt keine richtigen Männer und keine falschen Männer. Es gibt verschiedenste Formen, Männlichkeit zu leben.
Es gibt sicher Situationen gegeben, wo ich dann gemerkt habe, nach einer Aussage, die ich gemacht habe, oder ohne Aussage, nur im Gedankengang, den ich vielleicht hatte, und dachte, okay, das wäre ein Jahrhundert, bis man zu dem wieder vorkommt.
Jeder fünfte Mann in der Schweiz hat ein problematisches Bild von der Rolle der Frau in der Gesellschaft. Das zeigt eine aktuelle Untersuchung. Jeder fünfte Mann findet Gewalt gegen Frauen in Ordnung, findet, dass der Mann der Chef sein soll und hält die Gleichstellung für überschätzt. So Rollenbilder sind in der Manosphäre völlig normal. An gewissen Orten im Internet und sozialen Medien ist toxische Männlichkeit die Norm, mehr sogar, sie ist erstrebenswert.
I say that life as a man is exceptionally difficult. I say the most beautiful and the most terrifying thing about being a man is you're born without value. Society doesn't care about you. You're only going to be cared about based on how useful you are. You have the chance to build yourself up and become a superhero if you're prepared to do the hard work. But if you're going to stand around and wait for a handout, nobody's going to ever respect you.
Das Thema ist in letzter Zeit so gross und präsent worden, dass es jetzt auch im Bundeshaus besprochen wird.
Das wird zu Tausenden, Hunderttausenden, Millionenfach wird das geschaut. Ein Algorithmus, der reinspielt, dass er wiederkommt. Und das ist die Spirale, die wir eben auch in diesem Vorstoss mit 6 Männern aus 6 Fraktionen adressieren wollen. Es ist ein Beispiel. Aber also, wenn ich das gesehen habe, würde ich sagen, wow, okay, das ist irgendeine Parallelwelt, die da existiert. Mhm.
6 Politiker aus 6 Parteien haben sich zusammengesetzt und einen Vorstoss entworfen. Der Bundesrat soll bei der Manosphäre aktiv werden. Nützt das etwas? Was kann Gesellschaft unternehmen, damit alte Rollenbilder nicht immer und immer weitergegeben werden? Oder sogar wieder Auftrieb bekommen? Jacqueline Büchi, die Österleiterin vom Reportage- und Storytelling-Team, hat mit 3 von diesen Politikern geredet. Und heute ist sie zu Gast bei «Apropos» im Tag-Podcast vom Tagesanzeiger, der Basel und der Berner Zeitung im Bund und den anderen Medientiteln. Ich heiße Philipp Loser. Hallo Jacqueline.
Hallo Philipp.
Jacqueline, ich würde zuerst gerne ein bisschen Datengrundlage schaffen. Wie verbreitet sind schwierige Männerbilder heute in der Schweiz? Und was heisst das überhaupt?
Du hast es in der Anmoderation gerade schon ein bisschen angetönt. Es gibt eine aktuelle Untersuchung von der Universität Zürich dazu, in Zusammenarbeit mit dem Verband Männer.ch. Und die Studie zeigt, dass etwa jeder zweite junge Mann in der Schweiz besorgt ist, dass richtige Männer an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. Zitat. Und was du in deiner Frage als schwierige Männerbilder bezeichnest, das ist dort untersucht worden. Es sind etwa 6'000 Leute im Alter von 18 bis 64 befragt worden. Und dann hat man geschaut, wo das so gewisse problematische Einstellungsmuster zusammenkommen. Also gemeint sind Überlegenheitsansprüche von Männern, Gewaltbereitschaft, Frauenfindlichkeit, dass man sexuelle Minderheiten verachtet und Gleichstellung ablehnt und wo all das zusammengekommen ist oder einmal quasi ein gewisser Anteil von dem erfüllt war, hat man dann gesagt, das ist jetzt das, was man als eben problematisches Männerbild im weitesten Sinn anschaut. Und die Resultate sind also tatsächlich nicht besonders erbaulich. Also laut dieser Studie sind solche Werte relativ verbreitet. Insgesamt hat jeder 5. Mann solche Einstellungen. Und bei den jungen Männern zwischen 18 und 24 sind es dann sogar noch mehr gewesen. Und dann hat man gesehen, in der Deutschschweiz ist das eher ausprägter als der andere Landesteil. Besonders ausprägt ist es bei Männern mit tiefem Bildungsniveau, geringem Berufsstatus und wenig Einkommen. Also man hat da doch einiges herausgefunden. Und das ist relevant, weil es das erste Mal ist, dass die Daten für die Schweiz vorliegen und wissenschaftlich in dieser Art ausgewertet werden.
Mitverantwortlich für die Verbreitung von so schwierigen Männerbildern ist die Manosphäre, die sogenannte. Was versteht man unter dieser Manosphäre?
Das ist ein loses Netzwerk von Websites und Blogs und Foren und Social-Media-Kanälen, die sich mit Männlichkeit auseinandersetzen im weitesten Sinn, mit Männerrecht, mit den Beziehungen der Geschlechter. Und sie machen das halt in einer Art und Weise, wo sie die Gleichstellung oder den modernen Feminismus kritisieren, wo sie überzeugt sind, dass Männer in der heutigen Gesellschaft benachteiligt werden. Es ist keine homogene Gruppe, also es sind ganz verschiedene Strömungen, die da zusammenkommen, aber es sind einfach verschiedene Arten von Influencern, die das propagieren. Und ein besonders bekannter Vertreter von dieser Bewegung ist der Andrew Tate.
Because any girl who's with a real G, they agree with his political stance, they agree with his music choice, they love what he loves. The female's entire life process from head to toe, she never really thinks for herself.
Eben so eine Art Influencer, der auch mit mehreren Strafverfahren konfrontiert ist. Aktuell, ihm und seinem Bruder werden unter anderem Menschenhandel, Zwangsprostitution und Vergewaltigung vorgeworfen.
Über ihn und seinen Bruder haben wir schon öfters geschwätzt, apropos. Was tut er genau propagieren? Was ist seine Vorstellung von einem richtigen Mann?
So you're either going to become a warrior or you need to adopt the ways of a warrior or you need to accept your position in life, which is just to suffer the pain of being a loser forever.
Yeah, get a job at the car wash. Maybe I'll tip you one day.
Yeah, correct.
Enjoy.
Ja, er gibt diesen jungen Männern so ein bisschen Ratschläge, wie sie sich selber optimieren können, optisch, sportlich, gesellschaftlich, und mischt das mit so extrem frauenfindlichen und patriarchalen Ansichten. Also er vertritt so Ansichten, wie dass die Frauen in einer Beziehung dem Mann gehören und folgen müssen. Er fordert von Männern absolute emotionale Disziplin und körperliche Stärke und propagiert dann auch sehr aggressive Verhaltensweisen. Und vertritt auch so Ansichten, wie dass Frauen, die Opfer von sexuellen Übergriffen werden, dass die halt ein bisschen selber schuld sind. Also ein recht schwieriger Mix.
Dann kann man sagen, dass er so ein Symbol ist für etwas, was viel breiter in der Gesellschaft angelegt ist?
Ja, ich glaube schon. Also eben einerseits zeigt die Studie von der Universität Zürich, dass etwa 40% der jungen Deutschschweizer Männer in Berührung kommen mit dieser Manosphere. Das heisst, ja, extrem viele Männer auch da in der Schweiz sind diesen Gedanken irgendwie ausgesetzt. Was damit machen, ist ja wahrscheinlich dann eine andere Frage, aber das hinterlässt ja dann doch immer irgendetwas. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen das größere Bild anschaut, dann haben wir weltweit im Moment schon einen gewissen Backlash. Also mächtige Politiker wie der Donald Trump, die auch recht offen dann Sachen sagen, die auch auf diese Bewegung einzahlen, frauenfindliche, frauenverachtende Kommentare machen. Und alles miteinander, würde ich schon sagen, ist ja dann kein Nischenphänomen, sondern ist etwas, das in der Gesellschaft recht tief geht.
Wie tief das geht, sieht man, dass es jetzt auch im Bundeshaus verhandelt wird, das Thema, die Manosphere. Und das zeigt ja schon, dass es eine gewisse gesellschaftliche Relevanz erlangt hat, oder? Weil es geht ja auch mal schon ein bisschen, bis Politikerinnen und Politiker im Bundeshaus etwas aufnehmen.
Absolut, ja. Um da transparent zu sein, wir reden da nicht von einer direkten Reaktion auf die Studie, wo wir jetzt da drüber geschwätzt haben, sondern eben, man hat natürlich auch vorher immer wieder drüber gelesen, drüber berichtet, über problematische Exponenten geredet. Viele Eltern erleben, dass ihre Kinder dort sich inspirieren lassen und sind vielleicht besorgt über das oder Lehrpersonen und so. Und so gelangen die Sachen ja dann früher oder später auch in die Politik. Und natürlich hat es immer wieder Vorstöße gegeben, die sich im weitesten Sinn mit häuslicher Gewalt und problematischen Geschlechter- und Rollenverständnissen auseinandergesetzt haben. Jetzt haben aber vor einer Zeit 6 Männer von 6 verschiedenen Parteien zusammen ein Postulat formuliert, wo wir vielleicht nachher ganz schnell darüber reden können, wo es recht breit eigentlich sich mit diesem Thema auseinandersetzt und dem Bundesrat eigentlich den Auftrag gegeben haben, jetzt müsst ihr da wirklich genau anschauen, was da los ist.
Also komm, wir gehen ins Bundeshaus. Wer treffen wir dort?
Also mir trifft es, anders als du in der Moderation gesagt hast, sind wir ja miteinander an das Treffen gegangen. So viel transparent muss sein. Wir haben getroffen den Cedric Wermuth von der SP, den Mike Ricker von der SVP und den Patrick Hässig von der GLP. Das sind 3 von diesen 6 Männern, die ich vorher gesagt habe. Sie haben zusammen mit dem Gerhard André von den Grünen, Simon Stadler von der Mitte und Heinz Theiler von der FDP den Vorstoss eingereicht und auch durchs Parlament gebracht. Also das ist schon durch und am Bundesrat überwiesen. Und eben mit dem Resultat, dass sich der Bundesrat jetzt mit verschiedenen Fragen befassen muss und muss schauen, wie die Online-Radikalisierung von jungen Männern kann verhindert werden und auch Gewalt gegen Frauen kann eingedämmt werden.
Wie außergewöhnlich ist das, dass sechs Männer aus sechs Parteien etwas zusammen fordern?
Dass männliche Politiker zusammen etwas machen in der Politik, ist an sich nicht außergewöhnlich, weil es einfach recht viele Männer gibt in der Politik. Außergewöhnlich ist aber schon, dass das in einem Bereich passiert, wo es um das Geschlecht geht, wo es um ein männerspezifisches Anliegen geht. In diesem Bereich kennt man das eher von Frauen sonst. Dass Frauen aus verschiedenen Parteien sagen, hey, es gibt das Problem im Sexualstrafrecht oder so, wo wir als Frauen möchten zusammen angehen, auch wenn wir parteipolitische Differenzen haben, da spannen wir jetzt zusammen. Das hat man in der Vergangenheit doch ab und zu bei den Frauen gesehen. Bei den Männern ist mir das vorher so nie begegnet. Ist das also in einer gewissen Art und Weise eine Premiere? Und das ist vielleicht auch ein bisschen Spezielle an dieser Geschichte.
Wo man gesagt hat, wir sollten uns einmal mit dem Thema beschäftigen, auch mit den Influencern, die hier rumgeistern, dann auch natürlich mit dem ganzen Thema Frauengewalt. Und wir sind alle der Meinung, jedes Gewaltdelikt ist eins zu viel. Und wir müssen hier etwas machen. Und es wäre ein gutes Signal, wenn das auch von der Männerseite einmal kommt. Und darum haben wir gesagt, finden wir irgendwo einen gemeinsamen Nenner, um das auch auf Papier zu bringen. Vielleicht auf die einen Seite ein bisschen abgeschwächt, dafür aber auf die andere Seite ein bisschen abgeschwächt. Und wir haben uns da zusammengekauft. Und ja, das Resultat ist jetzt auf Papier gekommen.
Ideologisch sind die einzelnen Männer recht weit auseinander, gerade auch was Geschlechtervorstellungen angeht. Was ist denn der kleinste gemeinsame Nenner von diesen sechs Politikern?
Also im Vorstoss haben sie im Bundesrat eine Reihe von Fragen unterbreitet. Das sind so Sachen wie, hey, klärt doch mal ab, wie man Pilotprojekte fördern kann, wie man die männlichen Jugendlichen in der Manosphere kann erreichen kann, was es für international bewährte Ansätze in diesem Bereich gibt, aber auch inwiefern gibt es kulturell oder familiär prägte Männlichkeitsvorstellungen, die zu einer Radikalisierung in diesem Bereich beitragen? Was weiss der Bundesrat über Täterprofil bei häuslicher Gewalt und Femizid? Und braucht man dort noch mehr Daten? Braucht es eine Verschärfung im Strafrecht? Und so weiter. Und wenn man das liest, dann merkt man schon, das ist recht breit gefächert. Und man merkt auch, da haben wahrscheinlich die verschiedenen Seiten ein bisschen einen Kompromiss machen müssen, dass man da eine Formulierung findet, die für all die sechs Parteien stimmt. Und ich finde, das ist genau rausgekommen im Gespräch, das wir geführt haben mit den drei, die ich vorher genannt habe. Da gibt es einen gemeinsamen Nenner, und zwar eben, dass man sich einig ist, dass das, was in dieser Manosphere abgeht, dass das nicht geht, dass man anständig miteinander sein, Männer mit den Frauen und umgekehrt. Und dass natürlich jeder Fall von Gewalt einer zu viel ist, jeder Frauenmord sowieso. Aber dort hat es sich dann schon bald mit den Gemeinsamkeiten, wenn man dann ein bisschen genauer redet, dann merkt man, dass es mit der Einigkeit aufhört. Der Mike Hecker von der SVP, der hat recht fest betont, ihm sei es vor allem wichtig, dass man die kulturellen Aspekte genau anschaut.
Oder wenn wir natürlich diskutieren und sagen, ja, es ist schon okay, dass jetzt Frauen sich wieder mehr verhüllen müssen, wo ja ganz klar und offensichtlich auch ein Zeichen von der Unterdrückung ist, dann müssen wir auch sagen, was für Wert wollen wir am Schluss in dem Land, wenn wir solche Bilder gegen aussen projizieren, wo von einer Kultur kommt, wo die Frau offensichtlich schlechter gestellt ist, sind auch oft.
Er betont, dass ausländische Täter bei häuslicher Gewalt überrepräsentiert sind. Und dort müssen wir also genau anschauen. Bei der SP, beim Cedric Wermuth, ist dann der Fokus eher so ein bisschen auf den strukturellen Faktoren.
Die dominante Form von Männlichkeit ist eine, die unsere Gesellschaft stark prägt, die viel mit einer gewissen Härte zu tun hat, mit einem Anspruchsverhalten von einer männlichen Dominanzgesellschaft auf weibliche Verfügbarkeit, sei das sexuell, sei das, wenn es um Care-Arbeit geht, sei das, wenn es um ökonomische Ausbeutung geht.
Er hat natürlich gesagt, es ist richtig, dass man die Täterprofile genau anschaut und versucht, aus denen zu lernen. Aber er hat dann argumentiert, dass es natürlich auch viele Schweizer unter den Tätern gibt und dass es oft dann eigentlich ökonomische Abhängigkeiten sind, die einen Risikofaktor darstellen. Also wenn eine Frau wegen dem Aufenthaltsstatus oder wegen der finanziellen Abhängigkeit nicht wegkommt von einer toxischen Beziehung, das ist auch etwas, was Expertinnen in diesem Bereich oft betonen, dass das eigentlich etwas ist, was man sehr, sehr oft sieht. Und ja, wenn man dann dort ist, kommt man dann auch recht schnell zum Streit, ob die verschiedenen Parteien genug machen, um das Problem an der Wurzel zu packen, um halt die Grundlage zu bereiten, dass man dann eine Gleichstellung hat und darum weniger so Probleme bekommt.
Was hast du das Gefühl, er hätte mehr müssen über den eigenen Schatten springen? Der linke Wehmut, wenn es darum geht, quasi auch ausländische Männergewalt anzusprechen, oder der rechte Ecker, wenn es darum geht, Strukturen von patriarchaler Gewalt und von Chancengleichheit anzusprechen?
Puh, das ist jetzt ein bisschen eine philosophische Frage. Ich kann nicht für die beiden reden. Ich finde, von außen gesehen ist es spezieller, dass ein SVP-Exponent bei so einem Vorstoss dabei ist. Ich glaube, auch verglichen mit Vorstössen, die es früher noch gegeben hat, zu solchen Themen, ist es sonst eher, wenn dann irgendwie eine Mitte-Links-Allianz, die sich findet, und bei der SVP, die dann nicht mitmacht, oder die SVP, die dann halt für sich allein Vorstösse macht, die dann eben auf genau den Punkt einzahlen, den ich vorher angesprochen habe, also wo es dann nur ums Strafrecht geht oder nur um die kulturelle Herkunft. Und ich finde, dass man sich da so zusammengerauft hat und zusammen etwas formuliert hat, ist etwas Spezielles und etwas, was uns aufgefallen ist. Und darum haben wir ja dann das Gespräch auch geführt.
Warum glaubst du denn, dass der Mike Regger mitgemacht hat?
Also ich glaube schon, dass ihn das auch schockiert, wenn man liest und hört, dass die Zahlen der Frauenmord zum Beispiel, dass die anhaltend hoch ist und sogar in letzter Zeit angestiegen ist. Also da sieht man ja auch als Politiker einen Handlungsbedarf. Ich glaube ihm natürlich auch, dass er möchte, dass das in der Gesellschaft anders funktioniert. Und ja, also je nach Weltbild hat man dann da einen anderen Ansatz, wo das man zuerst ansetzen muss. Das gilt wahrscheinlich für all die Personen, die da mitgemacht haben und mitdiskutiert haben.
Die Reise im Bundeshaus tätig. Das Bundeshaus ist ein Abbild von unserer Gesellschaft. Für wie problematisch halten Sie die Männerbilder, die im Bundeshaus verbreitet oder gelebt werden?
Vielleicht muss ich noch schnell ein bisschen ausholen. Also, du hast vorher gefragt, wo gehen die Ansichten auseinander oder wo hört die Einigkeit auf? Und neben dem, was ich jetzt schon gesagt habe, ist vielleicht ein anderer Punkt, wo sich die Dokumentation recht fest unterschieden hat, ist der, wenn es darum geht, wie weit sind wir eigentlich in der Gleichstellung. Und dort hat Mike Egger die Position vertreten, ja, also grundsätzlich kann heute in der Schweiz jeder und jede alles werden und die Gleichstellung ist ja weitestgehend erreicht und man muss halt dort anschauen, wo sich einzelne Männer daneben verhalten, wo es ein Problem gibt. Und jetzt auf der Seite von Cedric Wermuth war die Argumentation halt viel mehr gewesen, eben dass das patriarchale Denken eigentlich alle Lebensbereiche durchdringe. Und er hat dann wie erwidert, der Cedric Wermuth, wenn wir heute schon alle gleichberechtigt wären, dann wäre die Verteilung der Einkommen und der Vermögen und der politischen Macht anders, als sie heute ist. Und dass sich das heute alles bei den Männern konzentriert, hat halt eben damit zu tun, dass nicht nur die Leistung am Schluss ausschlaggebend ist, sondern dass halt die gesellschaftlichen Rollenbilder recht tief sitzen. Und wenn du fragst, wie man den Umgang im Bundeshaus beurteilt, dann kann man das ziemlich direkt von dem ableiten. Also dort hat Cedric Wermuth dann gesagt, ja, eben die strukturelle Abwertung von Frauen, die hören ja nicht einfach vor dem Eingang vom Bundeshaus auf. Was um Macht geht, Sexismus selten weit weg. Und gerade eben die jüngeren Frauen, die müssen eigentlich permanent darum kämpfen im Bundeshaus, dass sie ernst genommen werden und auch gehört werden. Und er erlebe das in der Kommissionsarbeit, zum Beispiel in der Wirtschaftskommission. Und Patrick Hessig von der GLP, der hat das nicht direkt so beobachtet, aber hat nicht gefunden, ja, eben quasi im Bundeshaus findet halt alles statt, was draußen auch stattfindet. Und der Mike Regger hat dort wieder ein bisschen eine andere Sicht auf die Sache gehabt. Er erlebe das gar nicht und hat gesagt, ja, am Schluss zählt ja jede Stimme gleich viel da rein von einem Mann oder von einer Frau. Und hat sich dann auch einen kleinen Seitenhieb auf Sozialdemokraten nicht ganz verkneifen können. Die SP hat ja einen Bundesratskandidat aus dem Rennen gedrängt, weil er falsche Geschlecht hatte, gemeint, ist dann natürlich der Daniel Josic.
Und das mehr als einmal, muss man auch sagen. Das Thema in diesem Gespräch war auch die eigene Männlichkeit von diesen drei Politikern. Was ist dort rausgekommen?
Ja, ich glaube, auch dort ist wieder recht entscheidend, aus welcher Perspektive dass man das anschaut und was man halt selber für ein Weltbild hat. Also, ich finde, jetzt bei einem Cedric Wermuth hat man gemerkt, dass er sich sehr stark mit so Fragen auseinandersetzt, mit dem Patriarchat und seinen Folgen. Und entsprechend war er sehr selbstkritisch gewesen. Also, wo wir gefragt haben, ob er sich im Alltag manchmal auch dabei ertappt, dass er sich sexistisch verhalten hat, hat er gesagt, ja, klar, regelmäßig. Das Verhalten ist ein Teil der männlichen Sozialisation und das bringen wir nicht einfach weg. Und auch Patrick Hessig hat auch so gesagt, ja, er hat auch schon Gedanken gehabt und gedacht, hat, wo kommt jetzt das her, aus welchem Jahrhundert. Er probiere aber das quasi nicht so Gedanken zu haben oder erst recht nicht so zu leben. Und der Mindkicker ist dann wie ein bisschen weniger auf so Sachen eingegangen, sondern hat gesagt, ja, er versuche gegenüber Männern und Frauen genau gleich sich zu verhalten und auch in seinem Unternehmen mit über 450 Mitarbeitenden. Dort rekrutiere ich natürlich nach Leistung und nicht nach Quote. Und also ich glaube, ich kenne die drei zu wenig gut, um jetzt können beurteilen als objektive Instanz, wie sie sich im Alltag wirklich verhalten. Aber ich glaube, eben, man merkt dort halt deutlich, dass man alles durch eine gewisse Brille sieht und wahrscheinlich auch das eigene Verhalten, je nachdem, von was dass man ausgeht, wie die Gesellschaft funktioniert, anders beurteilt.
Hat dich etwas richtig überrascht bei diesem Gespräch?
Richtig überrascht? Also, eben, positiv überrascht hat mich, dass sich die drei haben zusammenraufen oder die sechs total und das Thema angegangen sind. Nein, richtig überrascht, vielleicht so ein bisschen die persönlichen Anekdoten, die man noch erfahren hat. Also, der Patrick Hessig hat ein bisschen erzählt, wie es ist, als Pflegefachmann, als einziger Mann auf einer Abteilung voller Pflegefachfrauen.
Ich habe einen rechten Wandel durchgemacht in dieser Thematik, seit ich in der Pflege arbeite. Das hätte ich nicht gedacht, dass das so etwas mit einem macht, wenn man nur mit Frauen schafft. Und ja, das hat mir gut getan.
Oder der Mike Recker, der hat erzählt, dass es schon in seiner Familie, also seine Eltern eigentlich allen Kindern alle Möglichkeiten offen lassen haben, ihm und seinen Schwestern. Und dass eine von seinen Schwestern dann auch sehr erfolgreiche Kampfsportlerin geworden ist. Und zwar war sie die erste Schweizerin, die in den USA in Mixed Martial Arts, also MMA, einen Kampf gewonnen hat. Das hat mich überrascht, das habe ich nicht gewusst vorher.
Ist auch mal darunter gekommen als Kind von der Schwester.
Genau, die Frage hast du ja dort auch gestellt. Und die Antwort ist, ja, es hat ab und zu mal eine kleine Rauferei gegeben und vielleicht ist er darum in die Politik gegangen, weil er im Kampf keine Chance hatte. Frei paraphrasiert.
Gibt es etwas, was ihr schräg gefunden hast im Gespräch, die fast schon schockiert hat?
Am Gespräch selber nicht. Also ich finde, schockierend sind auf eine Art schon die Zahlen, die wir am Anfang erwähnt haben, dass das so weit verbreitet ist in der Schweiz, so ein Gedankengut. Und ich habe mir dann aber auch so ein bisschen überlegt, dass es ja wahrscheinlich auch viel damit zu tun hat, dass man heute auch sensibilisierter ist für so Sachen. Also es ist ja nicht heute alles viel schlimmer, als es mal war. Wahrscheinlich stellt man viele Fragen heute auch erst, die man früher noch gar nicht stellen oder die man nicht hinterfragt hat, dass irgendwie, wo die Frauen noch nicht stimmberechtigt waren oder wo das alte Eherecht noch gegolten hat, wo irgendwie Vergewaltigungen in der Ehe nicht strafbar waren. Dort hat man sich wahrscheinlich zum Teil gar nicht mit so Fragen aufgehalten, wie sie dargestellt worden sind. Und darum glaube ich, ja, es gibt so ein Phänomen, oder so ein, das nennt sich Tocqueville-Paradox, wo eben besagt, je mehr sich eine ungleiche Situation verbessert, je mehr die Ungleichheiten abgebaut werden, desto störender ist eigentlich der verbleibende Rest der Ungleichheit. Also heute schauen wir natürlich bei der Gleichberechtigung bei viel kleineren Sachen an, wo früher noch gar nicht der Rede wert gewesen wären. Und ich will überhaupt nicht irgendwie die aktuelle Situation verharmlosen. Es gibt viel schlimme Gewalt und die muss man unbedingt angehen. Aber einfach, um das vielleicht so wieder ein bisschen ins richtige Licht rücken, glaube ich, die Tatsache, dass eigentlich eben Männer von SP bis SVP zusammensitzen und sagen, hey, wir haben da ein Problem, zeigt auch, dass man wie weiter ist in der Debatte und dass nicht nur alles schlechter wird, auch wenn die Manosphere sicher nicht hilft, dabei die gesellschaftlichen Probleme anzugehen.
Die 6 Politiker haben einen Vorstoss gemacht und verlangen jetzt Handlungen vom Bund, also vom Staat. Ist das ein Thema, das vom Staat überhaupt geregelt werden kann, was sich junge Männer unter Männlichkeit vorstellen? Sollen das regeln?
Also ich glaube, der Staat allein kann das Thema ganz sicher nicht lösen oder regeln. Er kann aber bei der Prävention ansetzen und entsprechende Angebote schaffen. Er kann, wo nötig, beim Strafvollzug ansetzen. Er kann ein funktionierendes Bedrohungsmanagement aufbauen, wie das auch passiert ist, so im Bereich häusliche Gewalt. Also dort sind gewisse Kantone weiter als andere, aber wo man wirklich genau anschaut, wo man halt immer wieder irgendwie alarmiert wird, weil es einen Streit gibt, dass man irgendwie eins und eins zusammenzählt, was gefährlich sein kann, wo man auch dann die Täter kann, je nachdem in Kurs schicken oder was auch immer machen. Aber am Schluss ist es wahrscheinlich dann schon ganz fest auch eine gesellschaftliche Frage, wie man das lösen kann. Und etwas, was in den Köpfen passieren muss, was früher passieren muss. So, die Bilder werden uns ja mitgeben, von klein auf. Was macht ein Mann, was macht eine Frau, was macht das Mädchen, was macht ein Bub? Das ist etwas, was wahrscheinlich in der Schule passieren muss, in der Familie. Und das kann man nicht einfach anordnen. Das muss wahrscheinlich ein bisschen wachsen auch.
Eine Schiene, wenn etwas passiert, ist jetzt eben Politik. Wie geht es jetzt dort weiter?
Also jetzt in diesem konkreten Fall, bei diesem Postulat, ist es so, dass der Bundesrat jetzt muss einen Bericht machen und die aufgeworfenen Fragen beantworten. Und dann wird es wahrscheinlich in 2 Jahren oder so, kommt dann irgendwann ein Bericht, wo das von Expertinnen und Experten auch beantwortet ist, was wahrscheinlich auch irgendwelche Empfehlungen drin hat. Und dann können die Parteien wieder ihre Forderungen daraus ableiten und dann vielleicht dort weitermachen. Es ist natürlich ein Thema, wie ich vorher gesagt habe, das auch sonst im Moment deutlich mehr bearbeitet wird als auch schon. Das heisst, es gibt schon seit einer Zeit so eine Art einen Massnahmenkatalog gegen häusliche Gewalt, wo Bund und Kanton zusammen versuchen, in einer Strategie so Taten zu verhindern. Da gibt es eine Hotline für Opfer, die seit kurzem aufgeschaltet ist. Das ist ein bisschen später dann geworden, als man gedacht hat. Ein neues Opferhilfegesetz ist in Arbeit, das unter anderem Vorgaben dazu möchte machen, wie viel Schutzplätze jeder Kanton für Frauen in Not zur Verfügung stellen muss. Es gibt auch unabhängig davon einen nationalen Aktionsplan zur Verhinderung von Radikalisierung, wo seit etwa 3 Jahren, glaube ich, auch einen speziellen Fokus auf gewalttätige Männer leitet oder auf so die radikale Form von Männlichkeit. Also ich glaube, man ist im Moment wie an verschiedenen Fronten dran. Aber weil das so ein komplexes und schwieriges Problem ist, löst man es halt wie nicht politisch mit einem Vorstoss, sondern muss wahrscheinlich recht viel parallel passieren.
Danke, Jacqueline.
Danke, Philipp.
Sind die um diesen 3 Politiker, tun wir noch in die Episodenbeschreibung verlinken. Darunter ist auch ein Video, wo ihr erfahrt, ob die 3 Politiker noch alte James Bond schauen oder nicht. Ich habe geschwätzt mit der Jacqueline Büchi. Die Folge von «Apropos» hat Valeria Mazzeo produziert. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns morgen wieder. Bis dann, ciao zusammen.